Herzlich willkommen zum Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute mit Luisa Wachsmuth. Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge der Designerklärer. An sich heißt es ja Designerklärer. Und das ist im Plural gemeint. Das bedeutet, dass nicht ich der Designerklärer bin, sondern wir. Heute sind wir zu zweit. Und ich begrüße Luisa Wachsmuth.
Hallo.
Ja, schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Luisa, du hast einen sehr interessanten Lebenslauf mir schon geschickt und du hast ein sehr interessantes Studium, über das wir sprechen wollen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Themen, über die wir heute sprechen werden. Ganz groß über dieser Folge steht der Begriff Nachhaltigkeit. Und ich würde dich bitten, dass du einfach mal kurz etwas zu dir sagst. Und wie ist das eigentlich mit diesem Studium da?
Genau, also wie schon gesagt, ich bin Luisa Wachsmuth, ich bin Studentin an der Ecosign Akademie für Gestaltung in Köln. Seit letztem Jahr, ich fange jetzt das dritte Semester an und das ist ein einzigartiger Studiengang in Deutschland und da studiert man eben nicht nur Design oder Gestaltung, sondern das Ganze unter dem Aspekt Nachhaltigkeit in ganz vielerlei Hinsicht.
Wie muss ich mir das denn vorstellen, dass Nachhaltigkeit als Studiengang angeboten wird?
Naja, also ich persönlich bin vor allem im Kommunikationsdesign tätig. Neben Kommunikationsdesign kann man an der Ecosign auch noch Illustration, Fotografie und Produktdesign studieren. Im Produktdesign liegt der ganze Nachhaltigkeitsaspekt vielleicht sogar noch ein bisschen näher oder ich sag mal eher offensichtlicher. Wo kommen die Dinge her, die wir für die Produkte eben brauchen?
Diese Akademie, die gibt es in Köln. Das ist eine Privatakademie.
Genau.
Das bedeutet, du musst Geld bezahlen dafür.
Ich muss ordentlich Geld zahlen, ja.
Okay, gut. Vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Thema Kulturpolitik zurück, um vielleicht mal die Frage zu stellen, wie das mit der Nachhaltigkeit und der Politik ist. Aber da können wir später noch drauf eingehen. Ich möchte mal kurz ein bisschen beleuchten, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du dort studierst und was hat dich eigentlich so fasziniert an diesem Thema der Nachhaltigkeit?
Genau, also ich habe schon länger den Wunsch oder eigentlich durch das Praktikum hier bei dir in der 11. Klasse, danach habe ich so den Entschluss gefasst, okay, ich möchte gerne was mit Design, was mit Gestaltung machen. Ich wusste aber eben noch nicht genau, wo geht die Richtung hin. Dann habe ich mich natürlich informiert, recherchiert. Und die Ecosign, die bietet immer solche Infotage an für Studieninteressierte. Da habe ich dann mal mitgemacht und das hat mich total angesprochen. Also ich habe mich direkt irgendwie zu Hause gefühlt und dadurch, dass Nachhaltigkeit ja auch im Moment in aller Munde ist, das ist schon fast zu einem Trend geworden, was ich nebenbei gesagt gar nicht so gut finde. Aber es ist einfach ein Thema, was wichtig ist und was wichtig bleibt. Und das wird in Zukunft immer wieder neu gefragt sein. Und dadurch, dass der Studiengang auch einfach einzigartig ist und einfach auch die Idee, Design und Nachhaltigkeit zu verbinden, das hat mich fasziniert und ich wollte mehr davon wissen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, mich da zu bewerben. Man kann sich da nicht einfach einschreiben, das ist mit einem Bewerbertag verbunden. Und dann habe ich gesagt, ich mache das und ich schaue mal, was dabei rausspringt und wenn ich angenommen werde, umso besser.
Was müssen denn die Bewerberinnen und Bewerber leisten vor Ort, wenn sie diesen Bewerbertag haben oder den Bewerbungstag?
Genau, das besteht aus zwei oder eigentlich drei Teilen. Also einmal ein Theorieteil, da geht es um einen Text. Da geht es einfach darum, wie gut kann man eben Texte verstehen und zusammenfassen, Thesen daraus ziehen. Das ist so der theoretische Teil. Und dann gibt es einen praktischen Teil, der ist auch nochmal zweigeteilt. Genau, da muss man dann einfach was gestalten zu einer bestimmten Aufgabe. Ich glaube, die wechselt sogar. Und dann der dritte Teil ist ein persönliches Gespräch, ein paar Fragen, eigentlich wie ein normales Bewerbungsgespräch.
So. War das für dich schwer oder ist dir das leicht gefallen?
Leicht gefallen ist es mir nicht. Es war auch anstrengend, es ging den ganzen Tag. Und gut, ich kam dann auch gerade aus der Schule, aber gerade so mit dem Textverständnis, das konnte ich durch die Schule noch ganz gut. Gestalterisch, das fiel mir sogar noch ein bisschen schwieriger. Die Aufgaben waren auch herausfordernd. Und genau, ich war natürlich auch aufgeregt. Das zählt natürlich auch dazu. Das Ganze fand damals noch über Zoom statt durch Corona. Und genau, das hat einem nochmal so ein bisschen die Angst genommen, weil man eben zu Hause saß und nicht dann irgendwie schon in der Uni in ungewohnter Umgebung. Genau, also es war schon herausfordernd und es ging eben den ganzen Tag. Aber was ich sehr geschätzt habe, war, dass wir danach direkt das Ergebnis bekommen haben. Also wir wurden dann immer rausgeholt in so eine Breakout-Session und dann wurde uns auch reflektiert, was war gut, was war vielleicht nicht so gut. Genau, und dann eben auch, ob wir angenommen wurden oder nicht.
Was gab es denn für eine Aufgabe, die du dann zu bewältigen hattest?
Gestalterisch. Also eine Aufgabe war, ein digitales Selbstporträt zu erstellen, aber ohne mich darzustellen, also ohne jetzt ein Bild von mir zu zeichnen oder einfach nur Hobbys aneinander zu reihen.
Und was hast du gemacht?
Das war ganz interessant. Ich habe so eine Silhouette gemacht, also so wie so ein Icon von der Person, aber wo man eben kein Gesicht sieht. Und dann waren unten solche Fakten über mich, also das, was man wahrscheinlich sagt, wenn jemand fragt, wer bist du, dann kommt der Name und das Alter, vielleicht noch die Herkunft und so weiter. Und oben drüber waren so Interessen und, naja, was mich ausmacht vielleicht. Ich habe mich immer selbst als, oder auch andere, nämlich oft als offene Person war, so ein bisschen offener gestaltet eben, genau.
Das ganze Anmeldeverfahren war rein digital mit einer Zoom-Konferenz. Heute wird es wahrscheinlich dann wieder in Präsenz sein, nehme ich an. Und es war ja dann auch, die ersten Semester waren ja dann auch rein online. Ist das richtig?
Rein online nicht. Die Ecosign hat da ein Hybridmodell geschaffen, was ich eigentlich ziemlich genial finde. Der Unterricht findet dann entweder komplett online statt über Zoom oder in Hybrid. Das heißt, wir haben dann in der Uni die Möglichkeit, in Präsenz den Kurs zu machen. Und wer aber lieber digital teilnehmen möchte oder wer eben Corona hat oder Verdachtsfall, wie auch immer, der hat die Möglichkeit, über Zoom teilzunehmen und wird dann eben dazugeschaltet und man hat eigentlich die gleichen Möglichkeiten, den Unterricht so mitzuverfolgen.
Wie ist das jetzt? Hat sich das gewandelt? Ist es jetzt ein reines Präsenzmodell oder hat die Akademie das so übernommen und weiter fortgeführt?
Wir haben das immer noch, das Hybridmodell. Einmal wissen wir ja nicht, was jetzt im Herbst, im Winter auf uns zukommt mit der Corona-Lage. Ich merke, es sind mehr Präsenzkurse, also mehr die Hybrid stattfinden. Manche sind auch nur auf die Präsenz angelegt und manche Kurse sind auch nur online. Also das liegt immer ein bisschen an dem Dozenten. Genau, aber ich merke, es sind wesentlich mehr Präsenzkurse bzw. Hybridkurse wie am Anfang.
Apropos Dozenten, wer unterrichtet das denn eigentlich? Und wie viele Fächer hast du? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also im Moment besteht mein Studium im dritten Semester eben noch aus 6 Modulen. Das besteht aus Designpraxis und einem Projekt. Das, was so die Praxis eben angeht. Dann, was die Theorie angeht, da haben wir immer die Wahl zwischen Designtheorie, Kulturwissenschaft und Philosophie. Da können wir uns dann jedes Semester anschauen, was uns gefällt. Und eben Nachhaltigkeit und Design. Dann haben wir noch eine Kompetenz nach Wahl. Da können wir je nach Interesse uns entscheiden, welchen Kurs wir belegen. Genau, was uns einfach interessiert. Und dann sogenannte Eagle-Runden, das ist die Abkürzung für individuelle gestalterische Entwicklung. Da geht's ganz viel um Feedback. Das sind Besprechungsrunden, vor allem Feedback geben und Feedback nehmen.
Und woher kommen die Dozentinnen und Dozenten? Sind das alles praktizierende Gestalterinnen und Gestalter oder sind das Fachleute? Sind die quasi als Dozenten angestellt oder sind das dann Professoren?
Es gibt einige Festangestellte, die oft auch an der Ecosign selbst studiert haben. Und dann gibt es andere Künstler oder Philosophen, die dann die Kurse so anbieten, die nicht festangestellt sind. Genau, also eigentlich ganz breit gefächert.
Zur Philosophie kommen wir sicherlich später nochmal. Da werden wir ein bisschen nachhaken und in die Tiefe gehen. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast vor deinem Studium, du hast eben gerade gesagt, dass du das Thema Nachhaltigkeit sehr spannend findest, aber dass du dich auch ärgerst, dass das eigentlich ein Trend ist. Warum?
Naja, einmal ist ein Trend ja nie langlebig. Also ein Trend geht immer irgendwann vorbei. Und die Nachhaltigkeit sollte nicht vorbeigehen. Die Nachhaltigkeit ist wichtig und es geht darum, was zu ändern. Und ja, so wie wir bis jetzt gelebt haben oder in den letzten Jahrzehnten, so kann man nicht weitermachen. Also die Industrialisierung, die hat ganz viel verändert und der menschliche Einfluss auf unsere Kultur, auf unsere Erde einfach hat sich total verändert, vor allem durch die Industrialisierung. Ich meine, die Klimakrise, die ist wahrscheinlich den meisten Menschen ein Begriff, aber da steckt noch viel, viel mehr hinter. Also vielleicht sind die planetaren Belastungsgrenzen dem einen oder anderen ein Begriff. Und das sind 9 insgesamt. Man könnte 2 noch ein bisschen aufteilen, also vielleicht 11. Genau, und davon ist die Klimakrise nur eine. Das heißt, es geht um unsere Biosphäre, da geht es noch um viel, viel mehr. Das ist nicht nur die Klimaerwärmung oder die Klimakrise, sondern ganz verschiedene Dinge.
Was gehört noch zu den 9 Punkten, die du gerade genannt hast?
Genau, wie gesagt, das ist einmal die Klimakrise, dann sind es neue Substanzen und Organismen, die eingebracht werden, das Ozonloch, die Partikelverschmutzung der Atmosphäre, Ozeanversauerung, die biogeochemischen Kreisläufe, also da in Phosphor und Stickstoff eingeteilt, da spielt die Landwirtschaft einen ganz großen Einfluss. Der Süßwasserverbrauch, der Landnutzungswandel und die Unversehrtheit der Biosphäre, wo es auch ganz viel um Artenvielfalt geht und ja, die einfach zurückgeht.
Jetzt könnte ich ja eigentlich mal sagen, das hört sich für mich so an, als ob ihr Ökologie studiert.
Oh, nee.
Nein, warum nicht? Was ist der Unterschied dazu? Worum geht es dann, wenn du jetzt diese Themen nennst? Das klingt ja für mich auch sehr komplex. Mhm. Da stecken ja auch wirklich große wissenschaftliche Hintergründe drin, auch Kreisläufe. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Begriff dabei. Was ist dann die Ausrichtung oder der Unterschied von einem wissenschaftlichen Studium, wo es ja um diese Erkenntnisse geht, aber auch die Erforschung und die weitere Vertiefung und der Erkenntnisgewinn auch, abgesehen davon, dass wir wissen, dass, ich sage jetzt mal ganz umgangssprachlich, unser Planet ziemlich runtergerockt ist von der Menschheit. Aber was haben wir noch für Erkenntnisse daraus gewonnen und was hat das jetzt mit Design zu tun?
Genau, also einmal die planetaren Belastungsgrenzen, das ist klar ziemlich ökologisch. Aber Nachhaltigkeit, das ist ja noch viel, viel breiter gefasst. Da darf man auf jeden Fall die soziale Ebene nicht vergessen, auch die wirtschaftliche Ebene nicht vergessen. Im Studium stand das erste Semester komplett unter den planetaren Belastungsgrenzen. Und im zweiten Semester ging es um Wertschöpfungsketten und die Circular Economy. Genau, da geht es ganz viel um Kreisläufe, um das Produkt von der Wiege bis zur Liege. Jetzt im kommenden dritten Semester geht es um Megatrends. Das ist dann schon wieder viel mehr in dem sozialen Bereich, um der Wandel in Kultur und Gesellschaft. Was war nochmal deine Frage genau?
Meine Frage war, wie man das eigentlich jetzt schafft von diesem unglaublichen Gesamtbild. Ja, also ich stelle mir vor, ich fliege quasi über die Erde oder an der Erde vorbei, gucke da drauf, sehe die ganzen Fakten, die Analyse, der Zustand und denke mir so, was machen wir denn jetzt damit? Was ist denn dann die konkrete Aufgabe im Design? Oder andersherum gefragt, konkret gefragt, was habt ihr denn dann eigentlich für Aufgaben? Was hast du für Aufgaben? Zum Beispiel darüber nachzudenken, über diese ganzen Kreisläufe, über dieses ganze Gesamtbild. Und wie schafft man das dann eigentlich, das auf einen konkreten Entwurf herunterzubrechen?
Genau, wie schon gesagt, Nachhaltigkeit ist unglaublich komplex und auch kompliziert. Und jetzt gerade im Kommunikationsdesign geht es, denke ich, darum, auch Brücken zu schaffen in das Leben der Menschen, die eben nicht gerade Wissenschaftler zufällig sind, sondern eben die ganz normalen Menschen und da auch in jedem sozialen Milieu, dass man die Wissenschaft, die so unglaublich komplex ist und die Nachhaltigkeit mit all ihren Facetten versucht so runterzubrechen oder zu vereinfachen, irgendwie sinnlicher zu machen für die Menschen und da irgendwie auf eine Ebene zu kommen. Und das hat immer eine aufklärerische Dimension. Da geht es um Zusammenhänge zwischen eben Ökologie, Ökonomie, Kultur und Gesellschaft und die eben für die Gesellschaft zu sensibilisieren.
Kannst du dazu ein Beispiel nehmen?
Genau, also im letzten Semester, im zweiten, da hatte ich einen Projektkurs, da ging es um visuelle Argumentationsmechaniken und ja eben um positive Visionen für die Gesellschaft, für eine nachhaltige Gesellschaft. Und es ging vor allem darum, wie können wir ohne eben erhobenen Zeigefinger den Menschen zeigen, welche Möglichkeiten eine nachhaltige Zukunft bietet. Weil oft ist es ja so, wenn man über Klimawandel redet, dann gibt es viele Dokus, was passiert, wenn wir das nicht in den Griff kriegen oder so. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir den in den Griff kriegen? Und irgendwie so einen Ansporn zu schaffen. Genau, und da ging es eben um konkrete Utopien, Zukunftsbilder. Und ja, ich habe mich dem Thema gewidmet. Es ging um Vorurteile und Stereotype in der Grundschule vor allem. Angelehnt an den PISA-Schock 2000, wo ja eben rauskam oder ja, wo man festgestellt hat, dass eben gerade in Deutschland, was ja eigentlich ein hochentwickeltes Land ist, Kinder aus einem sozial prekären Milieu oder ja aus sozial schwachem Umfeld schlechtere Chancen haben als Schüler aus sozial starken Umgebungen.
Jetzt hast du das Problem umrissen. Was habt ihr dann konkret gemacht? Was hast du dann konkret gemacht? Was war dann der Entwurf, um dieses Problem, dieses Designproblem zu lösen?
Genau, das war gar nicht so einfach. Letztendlich ist dabei rausgesprungen, gemeinsam einzigartig. Das war eine Art Methodenbox mit Material für SchülerInnen und LehrerInnen. Genau, um einmal für die Lehrer das zu erleichtern, eine objektive Bewertung. Und für die Schüler vor allem Material, sich gegenseitig kennenzulernen, gerade in den Anfängen der Schulzeit, wo es darum geht, zu lernen, wie andere lernen und wie andere leben. Dass die Kinder sich gegenseitig kennenlernen und ja, sehen, dass eben eigentlich jeder gleich ist oder egal aus welchem sozialen Umfeld man kommt, die gleichen Chancen eigentlich haben.
Das ist eine sehr schöne Idee. Habt ihr das denn dann ausprobiert? Also habt ihr das mit Kindern, mit Jugendlichen getestet?
Leider nicht so ganz. Also ich arbeite selbst noch als Vertretungslehrerin in der Grundschule. Aber da ist es nicht zu gekommen, da das Semester dann schon weit fortgeschritten war. Und dann kamen auch die Sommerferien. Also dazu ist es, also zu so einem richtigen Test ist es leider nicht gekommen. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are.
Du hast eben gerade gesagt, dass du auch Vertretungslehrerin in der Grundschule bist. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig.
Und das machst du mal so nebenbei?
Das mache ich mal so nebenbei, genau.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, man wird dann, wenn ein Lehrer ausfällt, wird man eben angefragt, hier kannst du an dem und dem Tag vielleicht 2 Stunden vertreten oder manchmal sind es auch mehr, manchmal weniger. Die Grundschule ist direkt bei mir gegenüber, deswegen geht das ganz gut. Genau, dann kann ich auch immer sagen, nee, ich kann nicht, ich habe Uni oder ich habe was zu tun. Das ist ganz frei eigentlich.
Und was unterrichtest du dann?
Naja, eigentlich alle Fächer. Ich kriege dann oft das Material eben von dem Lehrer, der Lehrerin, die eben fehlt. Und dann ja, gebe ich den SchülerInnen die Aufgaben, die sie eben zu erledigen haben und ja, hilf vielleicht. Ich meine, in der Grundschule geht das noch ganz gut. Und dann schaut man eben, dass sie ihre Aufgaben machen und sich benehmen.
Gibt es da auch Aufgaben zum Thema Nachhaltigkeit? Also gibt es da eine Brücke zu deinem Studium oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
Nee, eigentlich sehr wenig. Also ich meine, gerade Nachhaltigkeit ist, wie schon gesagt, ziemlich komplex. Das Grundschülern dann noch nahe zu bringen, wäre vielleicht mal eine willkommene Herausforderung.
Absolut. Also ich denke, das ist doch eigentlich auch eine sehr wichtige Aufgabe, dass zukünftig gleich von Anfang an mit zu unterrichten und ja, eigentlich schon nicht nur im Elternhaus, sondern auch natürlich in der Grundschule, im Kindergarten schon vorher darauf zu sensibilisieren, dass es einfach eine Umwelt gibt und dass es Ressourcen gibt, die endlich sind. Das wäre doch eigentlich auch eine sehr interessante, spannende Aufgabe, dafür vielleicht sogar Unterrichtsformen oder Methoden zu finden.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke mal, es geht ja auch schon im Kleinen los, also dass man eben schaut, wenn ein Kind sein oder ihr Müll nicht ganz richtig entsorgt, dann sagt man, hey, guck mal, wirf doch deinen Papiermüll auch in den Papiermüll, denn das ist gar nicht so schlecht, wenn man das trennt, dann kann es auch noch recycelt werden oder weiterverwertet werden. Wahrscheinlich sollte man da nicht mit komplexeren Wörtern um sich werfen. Genau.
Ja, also im Kleinen etwas erklären, Kreisläufe zum Beispiel zum Verstehen bringen, erklären, die im ganz Großen trotzdem ja auch da sind, die wir eigentlich alle sehen, aber dann doch wieder nicht.
Ja, also, genau. Also ich glaube, Kreisläufe gerade ist es ja was, das sehen wir ja überall. Es gibt so viele Kreisläufe und ich glaube, auch in der Grundschule wird schon der Wasserkreislauf oder so erklärt. Und das ist, naja, das Gleiche in Grün, würde ich sagen.
Ja, apropos, wenn das Wasser dann fehlt, gibt es keinen Kreislauf mehr. Also wenn spätestens ein Rädchen oder ein Baustein, eine Ressource im Kreislauf nicht mehr existiert oder ein Mangel herrscht, dann ist klar, der Kreislauf gerät ins Stocken, es läuft nichts mehr in dem Sinne. Und das erleben wir ja eigentlich gerade durch die heißen Sommer und durch die Dürrezeiten, wird es ja nun wirklich sehr allgegenwärtig. Insofern finde ich, ist es ja auch ganz naheliegend, dass man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht nur privat beschäftigt, sondern auch beruflich. Denkst du denn, dass Nachhaltigkeit schon überall eingesetzt wird, auch wenn du jetzt dir Firmenprodukte anguckst? Ist es für dich, leben wir schon in einer nachhaltigen Welt?
Ich denke, es geht in die Richtung, aber da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, sage ich mal so. Ich glaube, es geht viel darum, dass ja viele Unternehmen, was ich beobachte, die haben den guten Willen und die wollen Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, da muss man oft auch aufpassen, dass es nicht ins Greenwashing geht, weil es eben im Moment so eine Art Trend ist. Und das wird einfach schon zu so einem Aushängeschild. Hier, wir sind nachhaltig, wir sind gut, so ungefähr, aber setzen die es dann auch um? Das ist die große Frage. Und ja, das habe ich jetzt auch schon öfter erlebt. Dann werde ich gefragt, hey, was studierst du denn? Und dann sage ich, nachhaltiges Design. Und dann kommt direkt, oh, wir sind ganz nachhaltig. Und unsere, weiß ich nicht, gerade Schulranzen oder irgendwas, wir sind super nachhaltig, die sind nur aus Plastikflaschen wiederhergestellt oder ja, recycelt eben. Das kommt dann in der Regel, wo man direkt schon merkt, okay, da würde ich jetzt mal aufpassen, das ist vielleicht dann Greenwashing oder geht in die Richtung. Es ist oft ein guter Wille da und wie es dann umgesetzt wird, das ist dann noch die Frage.
Der Gestalter und Designer, und man könnte ihn auch als Philosoph bezeichnen, Otel Eicher, hat mal vor langer Zeit in den 90er Jahren ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass ein Unternehmen, wenn es zum Thema Nachhaltigkeit oder Ökologie oder Verantwortung für die Umwelt angesprochen wird, dass es dann eigentlich sofort eine Werbekampagne startet, was das Unternehmen eigentlich alles Tolles für die Gesellschaft und für die Umwelt macht, aber letzten Endes dann doch der größte Dreck sozusagen in die Welt rausgeblasen wird. Er hat es ungefähr so formuliert, auch so krass und so direkt in den 90er Jahren wohlgemerkt. Was müsste denn eigentlich aus deiner Sicht und jetzt auch aus der Erfahrung des Studiums bislang ein Unternehmen tun, um wirklich nachhaltig zu wirtschaften? Was gehört nach deiner Meinung nach alles dazu?
Ich denke, es geht vor allem auch darum, nicht einfaches Plastikbashing zu kommunizieren. Also hier, wir sind, wir vermeiden Plastik und so weiter und so fort. Sondern es geht darum, auch zu kommunizieren, hey, wo kommen denn unsere Ressourcen her? auch ein bisschen auf die soziale Nachhaltigkeit zu schauen. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie werden die Ressourcen abgebaut? Wie sieht es denn mit dem Transport aus, wenn das Produkt eben oder die Ressourcen für das Produkt oder ja für irgendwas eben aus Buxtehude kommen? Also weit weg ist es natürlich immer mit einem Transport verbunden und das ist erstmal nicht so gut. Also ja, wenn man auf regional setzt, finde ich schon mal ganz gut. Es geht viel um Kommunikation auch nach außen. Ja, wie offen, sage ich mal, ist das? Und wenn da ein Unternehmen nicht so viel verrät, dann kann man eigentlich schon sicher sein, okay, da steckt was dahinter, was vielleicht nicht so nachhaltig ist.
Jetzt gibt es ja ein ziemlich großes Unternehmen, mit dem wir fast jeden Tag arbeiten, die Firma Apple, die in ihrer Kommunikation durchaus sehr stark betont, dass sie extrem nachhaltig wirtschaftet und versucht, dieses auch zu erreichen, zum Beispiel durch die Vermeidung von Quecksilber in ihren Materialien und anderen Dingen. Für wie glaubhaft hältst du das eigentlich? Auf den ersten Blick suggeriert ja die Werbung und auch die Produktpräsentation, dass sie immer wieder auf dieses Thema hinweisen und auch quasi progressiv oder proaktiv ihre Konsumentinnen und Konsumenten informieren, sagen, ja, wir versuchen nachhaltig zu sein, wir werden immer nachhaltiger, aber sind sie dann wirklich dadurch nachhaltig oder und ist das wirklich so glaubwürdig?
Ich denke, es ist schon glaubwürdig, aber generell ist es natürlich Elektronikartikel, die ganzen Edelmetalle, die da drin stecken oder Metalle, da ist der Abbau natürlich fragwürdig. Aber trotzdem ist, glaube ich, Apple da auf einem sehr guten Weg und die nehmen ja auch viel Geräte schon zurück und es ist ja auch gut recycelbar. Deswegen, also ich würde es schon als glaubwürdig bezeichnen, ja.
Ich habe gelesen vor kurzem, dass Apple in Holland einen Recycling-Roboter quasi installiert hat. Die haben an mehreren Standorten weltweit Recycling-Bots sozusagen. Das sind äußerst komplexe Maschinen, die dann iPhones quasi dekonstruieren, also wieder auseinandernehmen und dann natürlich auch Teile, die nicht recycelbar sind, einfach schreddern. Also es wird auch einfach aus Platinen, Leiterplatinen werden natürlich die wertvollen Materialien herausgelöst und auch die seltenen Erden versucht zurückzugewinnen oder auch die wertvollen Rohstoffe. Aber das, was halt so an Verbundmaterialien da ist und was in der Herstellung so miteinander verschmolzen und verklebt ist, dass man das halt eben nicht mehr lösen kann und dass das dann wirklich auch geschreddert wird. Das passiert in Sekundenschnelle, sodass man dann eine unglaublich hohe Durchsatzrate hat. Und das finde ich schon wirklich enorm. Ich finde, das ist dann tatsächlich glaubwürdig, wenn man es denn auch mal sieht und wenn das dann auch mal so vorgestellt wird. Was ich allerdings dabei immer wieder nicht sehe, ist natürlich auch die Fertigung durch die Zulieferer. Also große Unternehmen, egal in welchem industriellen Bereich, haben ja eine gesamte Lieferantenkette. Und mein Wunsch wäre tatsächlich auch, dass diese Unternehmen schauen, was machen eigentlich meine Zulieferer? Und in der Modebranche gibt es den Begriff, dass ja die Nachverfolgung des Produktes gewährleistet werden soll. Also es ist ein Ziel und es wird von der EU ja auch eine rechtliche Form vorgegeben, dass alle Hersteller sich daran halten sollen. Aber ich glaube, natürlich ist das Problem einfach, dass anhand der Komplexität und der Vielzahl von Unternehmen diese Kreisläufe letzten Endes gar nicht im Einzelfall dokumentiert werden können, so genau, dass man das wirklich aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen heraus als nachhaltig bezeichnen kann. Also ich glaube schon, dass die Unternehmen da wirklich einen ehrlich gemeinten Wunsch haben, dass sie nachhaltig wirtschaften, aber es ist halt noch ein langer Weg. Und das wird auf jeden Fall noch ein interessantes Unterfangen, um zu gucken, wie die Unternehmen dort auf diesen nicht nur Trend der Nachhaltigkeit aufsetzen, sondern wie sie sich da auch weiterentwickeln.
Auf jeden Fall. Gerade wenn es in die Nahverfolgung in Richtung China geht, wird das alles sehr schwer, weil China da nichts rausrückt, wie es da mit den Arbeitsbedingungen und dem Ressourcenabbau und so weiter aussieht. Genau, da wird es natürlich schwierig. Ich finde es auch schwierig. Made in Germany ist ja eigentlich so ein, ich sag mal schon Markenzeichen. Da denkt man direkt, oh, das ist in Deutschland produziert, das ist gut. Dabei muss gerade mal bei einem Kleidungsstück vielleicht ein Knopf angenäht werden und dann ist es berechtigt dazu, das Label Made in Germany zu tragen und dann kann der ganze Rest in Bangladesch oder sonst wo hergestellt sein.
Genau, die Zusammensetzung erfolgt in Deutschland und das reicht schon. Wo die Rohstoffe herkommen, ist dann eigentlich in dem Moment egal, um den Begriff Made in Germany auf das Produkt kleben zu können. Könnte denn Made in Germany auch mal ein Label sein für nachhaltige Produkte? Also meinst du, dass wir in Deutschland die Voraussetzung eigentlich dafür hätten, möglichst ökologische, nachhaltige Produkte herzustellen?
Naja gut, wenn es gerade in der Modebranche, da sieht man ja oft diese Labels Made in. Genau, ich glaube, da wird es halt schwierig, weil eben Baumwolle und die Ressourcen eben nicht in Deutschland wachsen. Ich denke aber gerade, was Arbeitsbedingungen angeht und wenn es eben nicht um die Modebranche geht, dann hat Deutschland durchaus das Potenzial, nachhaltige Produkte herzustellen, weil es gerade von den Arbeitsbedingungen und von der sozialen Lage und dann noch vom Transport her ganz anders aussieht. Also wir haben viel kürzeren Transport, wir haben bessere Arbeitsbedingungen. Die rechtliche Lage ist viel, viel besser als in den westlichen Ländern.
Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass wir eigentlich sehr kontrollierte Arbeitsbedingungen haben, dass wir extrem hohe Sozialleistungen und soziale Standards haben, die weltweit nicht, überhaupt nicht unbedingt vorauszusetzen sind. Und auch, dass die rechtliche Kontrolle von Unternehmen ja durchaus auch dem Ganzen so obliegt, dass Unternehmen darauf ja auch quasi gezwungen werden könnten, nachhaltig zu wirtschaften. Ist das ein Punkt, über das ihr an der Akademie auch diskutiert miteinander? Wie viel müsste man eigentlich an Zwang sozusagen auf Unternehmen ausüben, damit nachhaltige Produkte entstehen?
Eine solche Diskussion hatten wir bis jetzt noch nicht, aber ich stehe ja noch recht am Anfang. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das noch zum Thema wird. Ich finde den Begriff Zwang, ich finde das irgendwie, ich sag mal doof, wenn Nachhaltigkeit aus Zwang entsteht, wie authentisch ist es dann noch? Und sollten wir das nicht eigentlich alle gerne machen? Also nachhaltig wirtschaften, klar, es ist auch mit einem Aufwand verbunden und mit Kosten. Aber es ist ja letztendlich was Gutes und es ist auch einfach nötig. Also da kommen wir eigentlich nicht drum rum.
Nachhaltigkeit ist für dich selbstverständlich, wenn ich das jetzt mal so interpretiere?
Naja, selbstverständlich nicht, aber es sollte vielleicht selbstverständlich sein. Ich denke, früher oder später müssen wir alle auf den Punkt kommen, okay, wir müssten nachhaltiger mit uns miteinander umgehen, wir müssten nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen und auch einfach mal nachdenken, welche Produkte nutze ich und wie nutze ich sie, wie lange, was passiert danach und so weiter.
Schaut ihr euch denn an der Akademie oder schaust du dir auch generell Unternehmen an, die nachhaltig wirtschaften? Macht ihr quasi Besuche, Exkursionen oder lädt ihr Firmeninhaberinnen und Inhaber ein, darüber zu berichten?
Also
gibt es quasi einen Diskurs zwischen Akademie und Studierenden und Unternehmen, also Wirtschaft, dass dort einfach auch umgekehrt die Ideen, die ja auch durchaus mal sehr tiefgreifend sind, aber auch manchmal sehr global, dass diese Unternehmen ja auch mal an die Unternehmen herangetragen werden, damit sich die dort damit beschäftigen.
Also wir haben jedes Semester das Angebot von verschiedenen Kooperationsprojekten. Da gibt es ganz verschiedene. Also ich glaube, letztes Jahr war ein großes Kooperationsprojekt mit Rewe dabei. im Moment eins mit der mit dem Wuppertal-Institut oder mit Menschen von dem Wuppertal-Institut. Genau, und ich weiß von einem Kurs, da geht es aber um Produktdesign, ist also nicht ganz so meine Sparte, der heißt In die Produktion, und da besuchen die wirklich jede Woche oder jede zweite Woche genau Produktionsstätten und schauen sich da an, wie eben bestimmte Produkte und Materialien eben hergestellt werden und gefertigt werden.
Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Herstellung von Materialien, aber auch neuen Stoffen, also Werkstoffen, alternativ zu den Klassikern, dass die natürlich auch im Vordergrund stehen, was Festigkeit, Nachhaltigkeit, Robustheit angeht, Steifigkeit in der Verwindung und anderen Verarbeitungen und Anwendungen. Aber das ist natürlich tatsächlich sehr produktbezogen. Als ich zum ersten Mal den Begriff Eco-Design, in dem Fall Eco-Sein als Akademie gehört habe, habe ich auch gedacht, das ist eigentlich erstmal Produktdesign. Was hat das mit der visuellen Kommunikation zu tun? Kommen wir darauf nochmal zurück.
Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich dachte, oh, Produktdesign liegt da natürlich sehr nahe. Genau, aber im Kommunikationsdesign geht es ja einmal auch um die Kommunikation, eben visuelle Gestaltung. Und da geht es eben auch um Brücken, die man baut. Es geht um die Kommunikation, nicht nur Werbung und Marketing, ganz im Gegenteil, eher, dass man sich auch bewusst wird, welche Konsumbotschaften, welche Botschaften generell kommuniziere ich denn durch mein Kommunikationsdesign. Und ja, das hat auch immer eine aufklärerische Dimension. Wie schon gesagt, Nachhaltigkeit ist unglaublich komplex, unglaublich kompliziert, und genau dazwischen steckt eben das Design. Und da ist es eben an der Sache, die Brücken zu bauen, das irgendwie für den Menschen oder für den normalen Otto-Normalverbraucher irgendwie anschaulich zu machen, um das so ein bisschen verständlich zu machen.
Was ist denn dann deine Intention dabei, wenn du das so unglaublich griffig erklären kannst und beschreiben kannst? Wie gehst du denn dann ran? Also hast du aus dieser Sichtweise heraus schon für dich einen Weg gefunden, wie du auch selbst zu einem Entwurf kommst?
Da gibt es natürlich ganz verschiedene Fragen, die man sich stellen muss. Also einmal, was ist denn halt überhaupt die Aufgabe? Und wie kann ich das so vermitteln, dass es eben für meine Zielgruppe am besten verständlich ist? Und ja, die Fragen der Nachhaltigkeit, die betreffen wahrscheinlich jeden einzelnen Menschen früher oder später. Und genau, das braucht mittlerweile eine ästhetische Vermittlung, sage ich mal so.
Normalerweise, wenn ich jetzt mal die Sichtweise von Kundinnen und Kunden einnehme, dann gehen die ja auch eher hin und sagen, also ich habe hier ein Poster zu gestalten oder ich habe hier einen Internetauftritt zu gestalten. Machen Sie mir das mal schön, Frau Wachsmuth.
Ja, genau, ich meine, gerade bei Webseitengestaltung geht es dann vielleicht auch um Barrierefreiheit. Also wie kann man die gut lesen? Und auch das Gleiche eigentlich bei einem Plakat. Da könnte man jetzt, das Offensichtlichste wäre natürlich das Ökopapier irgendwie. Da habe ich auch am Anfang gedacht, okay, Kommunikationsdesign, dann nutze ich halt Ökopapier, aber was draufsteht, ist ja dann doch irgendwie das, was dann kommuniziert wird und die Botschaft, die man vermittelt. Und genau, nochmal auf das Webdesign zurückzukommen, da gibt es auch eine Seite, leserlich.info. Da geht es einfach um barrierefreie Kommunikation, und gerade in der Webgestaltung, was ja immer mehr an Wichtigkeit erlangt, dass das auch gerade für Leute mit Beeinträchtigung gut leserlich ist.
Ja, Nachhaltigkeit hat ja auch dann damit was zu tun, dass etwas lange nutzbar ist und auch nachhaltig wirkt und nicht nur nachhaltig kommuniziert ist. Und man hatte, um nochmal auf Otel Eicher zurückzukommen, als Gestalter hat der für sich zu dem Zeitpunkt und mit seinem Team jeweils Entwürfe gefunden, in einem sehr intensiven Entwurfsprozess, wo er auch die Unternehmen auseinandergenommen hat. Also er hat wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und manchem Geschäftsführer entstand da schon arge Schweißperlen auf der Stirn und großes Stirnrunzeln, was er da für Fragen gestellt hat. Aber es hat letztendlich dann dazu geführt, dass Design entstanden ist, was 20 bis 30 Jahre quasi Bestand hatte. Also was nicht geändert werden musste, weil es niemand für nötig erachtete, weil es ein unglaublich gut durchdachtes Design ist. Könnte man sagen, dass besonders der Gedankenprozess, dass das Nachdenken, Fragestellen, der Diskurs mit dem Kunden, mit dem Thema, dass das die Grundvoraussetzung ist für ein nachhaltiges Design?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, gerade das Design steht ja immer ganz, ganz am Anfang von einem Projekt. Also dann geht es um die ersten Überlegungen, was wollen wir erreichen, wie wollen wir das erreichen und was wollen wir vermitteln. Und wenn da auch die Nachhaltigkeit schon mit reinspielt, dann ist es ja das Ganze ist dann viel ganzheitlicher gedacht. Und klar, eine ästhetische Gestaltung kann ja auch zu längeren Nutzung führen. Und genau, ich denke, da sind diese anfänglichen Überlegungen wahrscheinlich eine der wichtigsten. I've been seeking for the glory, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down.
Du hattest vorhin das Wort planetare Belastungsgrenzen erwähnt. Es gibt ja auch den Überlastungstag, also den planetaren. Das kannst du darauf mal eingehen. Was heißt das eigentlich?
Das heißt, dass die endlichen Ressourcen für ein Jahr dann an diesem Überlastungstag eben für das Jahr schon aufgebraucht sind und wir praktisch schon die Ressourcen von dem nächsten Jahr verbrauchen, was jedes Jahr schon irgendwann im Sommer ja ist. Ich glaube, durch Corona ist er dann nochmal ein Stück weit nach hinten gerückt, da ja die Wirtschaft auch sehr nach unten gefahren wurde. Genau, da kann man dann mal sehen, wie viele Ressourcen wir eigentlich verbrauchen.
Ich hatte mal in den 90er Jahren oder End 80er war das, glaube ich, ein Vortrag zum Thema Erderwärmung gehört. Und da haben noch zu der Zeit alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, das ist ein blöder Quatsch, das ist so ein Öko-Gedöns und das können ja viele behaupten. Tatsächlich war das ein Vortrag vom Darmstädter Öko-Institut und die das einfach anhand von Klimakurven, Temperaturkurven etc., CO2-Ausstoß, Nachweis in Eisbohrungen, in Eisbohrkernen nachgewiesen haben und dabei letztendlich schon Prognosen angestellt haben, wann verändert sich das Klima nachhaltig. Und das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat bei mir schon, ich sag mal, da wurde so ein Notizzeichen im Gehirn abgelegt, da passiert was mit der Erde. Dieses Jahr war ungefähr damals, um das Jahr 2010 bis 2020 angesiedelt. Wir sind exakt mittendrin. Es haben alle Vorhersagen, die ich damals gehört habe, sind eingetroffen. Andere gab es noch dazu. Damals gab es noch ein Ozonloch. Das hat sich mittlerweile wieder geschlossen. Dafür öffnen sich andere Löcher. Und dabei gibt es natürlich auch immer wieder die Frage, was machen wir damit? Was können wir ändern? Und es gibt dazu schöne Bücher. Maja Göpel, Professorin, die für Transformationsdesign, die hat ein Buch geschrieben, ein neues Buch mit dem Thema Wir können auch anders.
Ja.
Und das könnte man jetzt provokant formulieren, nach dem Motto, wir können auch anders, heißt, wir können auch ganz anders wehren. Aber auf der anderen Seite ist das für sie natürlich eher eine Prognose zu sagen, wie können wir unser Leben anders gestalten? wie können wir unser Leben transformieren? Und darauf ist sie zum Beispiel auf das Thema Elektroautos eingegangen. Dass sie gesagt hat, und das ist auch ihre These, zum Beispiel allein zu diesem Bereich, dass sie sagt, ja, Elektroautos, das ist ja alles schön und gut, aber das ist keine Lösung. Es ist nur eine Abänderung eines fossilen Brennstoffes durch Strom, aber Strom muss ja auch wieder produziert werden. Strom verbraucht auch Ressourcen. Und wenn also Elektroautos jetzt gebaut werden, die so 700 PS haben, dann hat das alles überhaupt keinen Sinn. Und deswegen stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage, was hältst du denn davon eigentlich, wie im Moment zum Beispiel im Großen solche Transformationsprozesse ja, ich sag mal, in Gang gesetzt werden? Die sind ja schon am Laufen. Zum Beispiel auf das Thema Automobil zu kommen. Die EU hat ja beschlossen, Verbrenner auch quasi zu verbieten ab einer gewissen Zeit. Oder sind auch noch dabei, das zu entwickeln. Wie siehst du das? Wie siehst du diese großen Transformationsprozesse? Und wenn dann zum Beispiel Mayer Göppel sagt, nö, das ist aber gar nicht der Weg, sondern wir müssten eigentlich über unsere Mobilität nachdenken.
Das ist richtig. Mobilität, das ist natürlich ein breiter Begriff. Genau, aber ich glaube auch, die Elektroautos, das ist jetzt nicht die Lösung, das ist einfach nur ein anderer Weg irgendwie. Da lässt sich auf jeden Fall nachdenken. Ich meine, gerade bei Elektroautos muss man ja auch die Batterie bedenken, aus was wird die hergestellt und so weiter. Und eben auch der Strom, den wir dann dafür brauchen. Ich meine, jetzt im Moment machen sich viele Sorgen, dass wir im Winter irgendwie im Dunkeln da sitzen. Der Strom muss eben auch irgendwo herkommen. Und ich denke mal, da liegt es auch daran, dass wir mal anfangen, mehr erneuerbare Energien irgendwie auszubauen und auch einfach dafür da drauf setzen, dass man eben nicht endliche Ressourcen nutzt, sondern ja, erneuerbare Energien. Also ich glaube, es sind immer große Transformationen notwendig, weil wenn sich nicht irgendwann mal was ändert, dann ändert sich gefühlt nie was und irgendwann muss man auch mal große Schritte gehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Über Mobilität nachzudenken wäre auf jeden Fall der nächste Schritt. Vielleicht gerade in dem Kontext, wie sieht es denn überhaupt mit der Bahn zum Beispiel aus? Also ich glaube, die Deutsche Bahn das Netz könnte auf jeden Fall ausgebaut werden. Was ist mit der Pünktlichkeit? Ich glaube, wenn es da noch optimiert werden würde, dann würden viel, viel mehr Leute auch die Bahn nutzen. Und ich meine, das sieht man ja auch am 9-Euro-Ticket. Es wird genutzt und einmal zur Zeit ist die Deutsche Bahn eben unglaublich teuer, wenn man mal irgendwo hin will, wenn es nicht gerade zu Zeiten von 9-Euro-Ticket ist. Und man kann eben auch nicht darauf setzen, dass die Bahn immer pünktlich ist. Und das Netz könnte auch besser ausgebaut sein. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Genau, auf jeden Fall gibt es andere Wege, als Auto zu fahren zum Beispiel.
Vom Plastikbashing zum Bahnbashing.
Ja.
Ja, die Bahn ist natürlich dient als Prügelknabe immer gerne. Allerdings muss man tatsächlich sagen, wenn man den Vergleich zu anderen Ländern und auch anderen Transportsystemen mal zieht, dass die Bahn tatsächlich vergleichsweise teuer ist. Und ich glaube, letzten Endes, die Bahn ist ein extrem komplexes System. Und da müsste man eigentlich auch schon den Begriff Systemdesign mal ansetzen. Wie ist denn die Bahn eigentlich designt als System, indem sie eben nicht nachhaltig wirtschaftet? Weil offensichtlich tut sie das nicht. Sonst hätten wir ja ein attraktives Transportsystem und bräuchten definitiv keine individuelle Mobilität im Sinne von rollenden Statussymbolen auf vier Reifen. Das heißt, da wäre durchaus etwas zu tun, was die Attraktivität angeht. Und das macht natürlich auch was mit dem Preis. Und tatsächlich kann man über den Preis auch ein Verhalten steuern. Also man kann wiederum eine Mobilität designen, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, wir können unser Verhalten auch im Positiven verändern. Und es kann auch motiviert werden dazu, dass wir unser Verhalten ändern. Das heißt natürlich nicht, dass der Einzelne nicht entscheidet, ich bringe jetzt meine Kinder trotzdem mit dem SUV zum Kindergarten und bis vors Gartentor, sondern es entscheidet, ob die gesamte Gesellschaft halt mehr Bahn verwendet in dem Sinne oder mehr öffentlichen Nahverkehr oder mehr Carsharing. Und das sind natürlich auch Dinge, die durchaus politisch motiviert werden müssen, aber auch, dass halt Anreize geschaffen werden. Ich glaube, dass der Preis, und ich glaube, das haben wir alle jetzt gelernt bei dem 9-Euro-Ticket, der Preis macht die Musik an der Stelle. Auch ein verhältnismäßig unattraktives Angebot der Bahn in Hinblick auf die regionale Versorgung, in Hinblick auf ländliche Bevölkerung und Taktraten und überhaupt die Erreichbarkeit, mal abgesehen von Pünktlichkeit. Also ich persönlich finde das jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, die Pünktlichkeit. Wichtig ist, dass ich ankomme, dass ich den Anschluss kriege und dass ich dann weiß, ich komme auch an. Und wenn ich das noch nicht mal weiß, dann setze ich mich nicht mehr in die Bahn. Wenn ich weiß, ich komme an dem Tag nicht mehr zu einem Geschäftstermin oder ich reise mit meiner Familie irgendwo hin. Und das hindert natürlich schon. Das heißt, das ist eigentlich die negative Motivation. Es verhindert an der Stelle, dass ich mich damit auseinandersetze. In anderen Ländern gibt es sehr wohl gute Transportsysteme. In der Schweiz beispielsweise gibt es einen Stundentakt. Also fast in jeder mittelgroßen Stadt gibt es stündlich eine Verbindung zur nächsten Stadt. Das heißt, ich muss gar nicht auf den Plan gucken. Ich gehe einfach dann, wenn ich selbst entscheide, ich möchte mich bewegen, bewege ich mich zum nächsten Bahnhof und ich setze mich nicht ins Auto, weil das ist Quatsch. Und abgesehen davon, geblitzt werden in der Schweiz ist fürchterlich teuer. Also auch das eine Form des Systemdesigns. Ja. Wir wollten über Bücher sprechen.
Ja.
Und ich hatte vorhin schon Maya Göpel einfach mal in den Raum geworfen. Ich habe noch ein paar andere dabei, aber du hast auch welche dabei. Welche sind das?
Genau, ich habe einmal dieses Jahr erst rausgekommen, Nachhaltiges Design von zwei Dozenten von mir, Bernd Draser und Elmar Sander. Da geht es wirklich von der Wiege bis zur Liege, oder gar nicht bis zur Liege, aber von den Ursprüngen des nachhaltigen Designs bis heute. Wie setzt man das um und in den verschiedenen Bereichen mit ganz aktuellen auch Projekten aus der Uni? Also ja, sehr interessant und es lohnt sich, da mal reinzuschauen.
Wie ist das Buch aufgebaut? Was ist für dich die Erkenntnis oder andersrum gesagt, was hast du für Schlüsse erst einmal gezogen aus dem Buch, mal abgesehen davon, dass es ja auch deine Dozenten sind. Also quasi, du könntest ja auch einfach mal nachfragen. Ich habe deinen Satz nicht verstanden. Dann gehst du einfach zu denen hin und sagst, ja, wie habt ihr das gemeint? Erklärt es mal.
Also ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ganz gelesen. aber es gibt natürlich viele Themen, die mich dann gerade noch mal mehr interessieren oder die anderen vielleicht weniger, wo ich dann gerne mal einfach reinschaue. Also ich glaube, es ist gar nicht nötig, das von vorne bis hinten so durchzulesen wie jetzt ein Roman. Genau, es geht aber eben am Anfang ja um die Herkunft des nachhaltigen Designs. Es geht darum, ja, wie wirkt das Design und wann hat das so ihre Anfänge gehabt eigentlich? Und dann geht es um verschiedene kulturelle und gesellschaftliche Themen. Also Religion ist dabei, die unternehmerische Verantwortung und ja, einfach auch im Zeitalter der Digitalisierung, wo spielt da die Nachhaltigkeit eine Rolle? Genau, verschiedene Designprozesse. Ja, wie spielt die Nachhaltigkeit damit mit rein und auch einfach die Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Design? Wie kann man das als Brücke verstehen in das Leben von Nichtwissenschaftlern?
Ja, es scheint ein sehr interessantes Buch zu sein. So viel zum Thema Nachhaltigkeit gibt es ja noch gar nicht. Mich hat das bei der Recherche verwundert. Eigentlich ist das Thema Design ja schon recht lang, auch im Diskurs der Nachhaltigkeit, also andersrum aus der Sicht der Ökologie ist ja auch Design durchaus kritisiert worden, stark kritisiert worden und andersrum haben sich ja auch Designerinnen und Designer damit auseinandergesetzt. Ich bin bei meiner Recherche zum Jahr 1971 zurückgekehrt und ein sehr spannender Kopf des Designs hat einen interessanten Text dazu geschrieben. Den lese ich mal kurz vor. Viktor Papanek ist Designtheoretiker und selber Designer. Der lebte von 1923 bis 1998. Und der hat 1971 tatsächlich dieses Buch geschrieben, Design for the Real World. Und er hat das folgendermaßen ausgedrückt. Auf der ersten Seite seines Buches steht Folgendes. Es gibt Berufe, die mehr Schaden anrichten als der des Industriedesigners, aber viele sind es nicht. Verlogener ist wahrscheinlich nur noch ein Beruf, Werbung zu machen, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie Dinge kaufen müssen, die sie nicht brauchen, um Geld auszugeben, das sie nicht haben, damit sie andere beeindrucken, denen das egal ist. Das ist vermutlich der schlimmste Beruf, den es heute gibt. Die industrielle Formgebung braut eine Mischung aus billigen Idiotinnen zusammen, die von den Werbeleuten verhökert werden. Früher musste man, wenn man gerne Menschen umbrachte, noch General werden, ein Kohlekraftwerk kaufen oder Kernphysik studieren. Heute kann durch industrielle Formgebung Mord auf Basis der Massenproduktion erfolgen.
Ja, das sind harte Worte, muss ich sagen. Ich denke, es ist ein Wandel, aber er hat nicht ganz Unrecht. Also Werbung zu machen und dann gerade den Konsum anzukurbeln, das sollte nicht unser Ziel sein. Genau, Marketing und Werbung ist wichtig und für viele Unternehmen wirklich ein fester Bestandteil. Aber da geht noch mehr, sage ich mal so. Als ich angefangen habe, Kommunikationsdesign zu gestalten, habe ich auch viel noch in dieser Werbeschiene gedacht. Und ich habe gedacht, ja, ich schau mal, was da so auf mich zukommt, auch gerade jetzt an der Akademie. Genau, aber wie schon gesagt, da geht noch mehr. Es geht eben bei Kommunikationsdesign um die Kommunikation und um die Botschaften, die man eben vermittelt. Und das sollten nicht in erster Linie Konsumbotschaften sein, sondern nachhaltigere.
Wir haben im Vorfeld miteinander uns ausgetauscht und da tauchte immer wieder ein Begriff bei dir auf, den ich mit dir jetzt auch verbinde. Das ist der Begriff Sinn.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Genau, ein Dozent von mir sagt immer, richtig ist, was Sinn ergibt. Und genau das ist es einfach. Was ergibt Sinn? Und das sollten wir uns als Designer vielleicht immer fragen oder ganz am Anfang fragen oder auch immer wieder dazwischen fragen. Ich habe auch schon hier in unserem Austausch vorher geschrieben, ich habe, glaube ich, einen kleinen Hang zu Deko in der Gestaltung, dass ich gerne mal dann hier und da so Sachen noch draufpacke, weil es irgendwie ganz gut aussieht so. Ja, aber letztendlich sollten Dinge ja nie einfach so noch dabei sein und es muss eine Bedeutung haben irgendwie und einen Sinn haben. Und wenn es nur das kleine Icon auf einer Visitenkarte ist, was hat das dann vielleicht noch mit dem Logo zu tun, was ich vorher gestaltet habe oder so? Wenn es einen Sinn ergibt, ist es viel, viel nachhaltiger und sinnvoller einfach. Und es geht ja auch darum, welche Botschaften wir vermitteln. Und wenn die Botschaften sinnvoll sind, dann ist das Ganze schon viel wertvoller und ja auch nachhaltiger.
Also Gestaltung ist dann ein echtes, nachhaltiges Design, wenn es Sinn macht. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde das so unterschreiben.
Ja, die Sinnhaftigkeit ist ja für viele Kreative tatsächlich ein wesentlicher Punkt, aber es wird ja auch durch den Alltag gerne mal übertüncht, würde ich jetzt mal sagen, durch Trends. Dann gibt es so Begriffe wie Flat Design oder Vintage Style oder anderes, also wo man einfach so mal bei Pinterest ein bisschen recherchiert, einen Begriff eingibt, sammelt und dann ergibt sich daraus so ein Potpourri. Und dann denken durchaus auch viele, das sieht ja eigentlich ganz nachhaltig aus, das hat so ein bisschen Öko-Charme. Das ist ja ganz schön. Und dann nehmen wir noch ein Naturpapier dazu. Aber das ist ja eigentlich nicht nachhaltiges Design, oder?
Nee, nachhaltiges Design, das motiviert auch gerade im Kommunikationsdesign eben für nachhaltigere Verhaltensweisen und für nachhaltigere Verhaltensweisen und auch einfach die Verwendung oder das Wissen oder das Sensibilisieren dafür, wie gehe ich mit Dingen um und was füge ich eigentlich meiner Umwelt oder meinen ja, Umwelt oder Mitwelt zu? Die Mitwelt finde ich einen ganz spannenden Begriff, denn es geht nicht um die Welt, die uns nur umgibt, sondern es ist die Welt, mit der wir leben und mit der wir zusammenleben. Und ich würde hier gerne ein kleines Zitat einwerfen aus dem Buch, was ich eben erwähnt habe, Nachhaltiges Design von Bernd Raser und Elmar Sander. Deshalb sind Nachhaltigkeit und Design keine Antagonisten, sondern müssen zusammengedacht werden. Design macht Nachhaltigkeit sinnlicher und Nachhaltigkeit macht Design sinnhafter. Und ich glaube, das ist höchste Zeit, das zu realisieren, die Nachhaltigkeit irgendwie sinnlicher zu machen und genau, dass Nachhaltigkeit Design sinnvoller macht oder sinnhafter macht, ich glaube, das ist schon klar.
When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
Ja, lass uns über Utopien sprechen.
Gerne.
Habt ihr in eurem Studium Projekte, die mit Utopien auch verbunden werden, also indem ihr Utopien erfahrbar macht oder in einem Projekt mal konkret greifbar umsetzt?
Genau, also im letzten Semester, in meinem zweiten, da hatte ich ein Projekt belegt. Da ging es konkret um Utopien, ganz verschiedene. Also das lag immer an uns selbst, welche Utopie wir uns, sage ich mal, raussuchen. Und genau, ich glaube, eine Utopie hat die Möglichkeit, dass man, schon mal anfängt zu denken, was wäre denn möglich, auch wenn es gerade super utopisch klingt, aber so ein Stückchen Wahrheit steckt vielleicht doch drin. Und wie können wir dazu kommen und was können wir tun, um uns in diese Richtung zu bewegen? Und das können autofreie Städte sein, das können Gleichberechtigung im Arbeitsumfeld, in Schule und so weiter sein. Also ganz verschiedene Dinge, ja.
Und mit welcher Utopie hast du dich dann damit beschäftigt?
Genau, das war diese Utopie mit der vorurteilsfreien Schule oder stereotypfreien Grundschule. Genau, das ist einfach ein Status quo, der noch nicht ideal ist, sage ich mal. Und da werden wir wahrscheinlich auch nie von wegkommen, weil dieses gewisse Schubladendenken hat wahrscheinlich jeder Mensch und das wird höchstwahrscheinlich auch immer so sein. Aber das sollte wahrscheinlich nicht oder sollte nicht die schulischen Voraussetzungen beeinflussen der Kinder.
Das heißt, dass du als Vertretungslehrerin durchaus den Alltag da mit der Utopie vergleichen kannst, um auch dann zu überlegen, wie kann man das zum Beispiel mit einer Methodenbox lösen, das
genau.
Problem.
Ja.
Das heißt, du hast für dich doch ziemlich konkret eigentlich von der Praxis über die Theorie eine Form schon mal gefunden in einem Projekt, dass du sagst, da gibt es einen Weg oder es gäbe einen Weg für dich in Richtung Utopie.
Genau, also dadurch, dass ich ja dann in der Praxis tätig war und es ist verrückt, wie schnell wir in dieses Schubladendenken reindenken und man halt gewisse Kurzschlüsse zieht, wenn man Kinder sieht oder ihr Verhalten oder ihre Leistung, sage ich mal, ansieht, woran das dann liegen könnte, da kommt man halt eben ganz schnell auf die sozialen Hintergründe zu sprechen. Und von diesem Schubladendenken, ich sage immer, Schubladendenken ist gar nicht so schlecht, solange man die Schubladen eben nie ganz zumacht. Es ist wichtig, dass man dann am Ende auch umsortieren kann und offen dafür ist, auch Vorurteile und Stereotype irgendwie zu brechen und mal über Bord zu werfen.
Hast du für dich Vorbilder an Personen, Künstlern, Künstlerinnen, die für dich ja sinnstiftend sind, an denen du dich orientieren kannst, wo du sagst, da möchte ich auch mal so arbeiten oder so wie die das machen, finde ich total klasse oder das könnte auch nachhaltig sein. Hast du da Vorbilder?
Ja, ich glaube, konkrete Vorbilder wenige. Auch auf einmal, also auf jeden Fall auch dich, Christoph. Durch dich habe ich viel gelernt im Praktikum damals in der 11. Klasse und natürlich durch den Austausch heute noch. Und es ist natürlich so ein Einblick in die Praxis. Dann, ich finde einige Dozenten bei uns sehr inspirierend und die vermitteln auf jeden Fall gute Werte und es ist auch immer interessant zu sehen, wie die arbeiten. Ich habe mal eine Doku auf Netflix gesehen, Abstrakt Design als Kunst heißt die. Und da habe ich die Grafikdesignerin Paula Scher gesehen. Ich würde sie jetzt nicht als Vorbild bezeichnen, aber ich finde sie sehr inspirierend oder ihre Arbeitsweise sehr inspirierend. Und ich glaube, inspirieren lasse ich mich immer von Menschen, egal ob Designer oder keine Designer. Also es ist witzig, wie viele Menschen es in meinem Umfeld gibt, die sagen, boah, du bist so kreativ oder das, was du machst, das könnte ich niemals. Und im nächsten Schritt sehe ich aber, wie die so kreativ sind, aber eben auf eine andere Art und Weise. Also es kann sein, dass ich halt kreativ im Bereich Grafik bin und so weiter, aber ich glaube, Kreativität ist nichts, was ausschließlich künstlerisch ist.
Kreativität wird ja gerne auch als hübsch machen verkannt. Ich glaube, das ist auch noch ein Prozess, in dem wir uns befinden, auch ein Kreislauf, der geschlossen werden muss, dass Kreativität überall eigentlich jeden Tag angesetzt wird. Um es mal mit Beuys zu sagen, quasi jeder Mensch ist kreativ. Aber das heißt nicht, dass man seine Wohnung hübsch dekoriert oder den Kaffeetisch nett ansehnlich drapiert, sondern es geht um Problemlösen eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ob du Cory Doctorow kennst. Das ist ein sehr interessanter junger Schriftsteller. Der hat den Roman Walk Away geschrieben. Und er hat eine Utopie vermittelt. In der Utopie ist es so, dass man sich in Mitte des 21. Jahrhunderts befindet und die Erde ist vom Klimawandel gezeichnet. Die Staaten werden von Ultrareichen regiert und die Städte haben sich für die normalen Bürger in Gefängnisse verwandelt. Aber es gibt auch eine Welt, in der sich Lebensmittel, Kleidung und sogar Behausungen per 3D-Druck ohne großen Aufwand produzieren lassen. Warum also in einer so kaputten System ausharren? Warum nicht einfach weggehen? Und dieses Weggehen, das tut hier in dem Fall, in diesem Roman Walk Away, eine ganze Gruppe von jungen Menschen, aber auch von sozusagen durch alle Altersstufen hindurch, die sich auf einem Pfad befinden, die sich also fortbewegen von einer Station zur nächsten, die sich eine Infrastruktur aufbauen, in der sie Produkte erzeugen. Das heißt, sie haben ihr Wissen, um in der Welt ihre Umgebung zu gestalten. Und ist das etwas, wo du sagst, das ist etwas, eine Utopie, die zum einen ja auch beängstigend ist, aber ist das für dich, wenn du das jetzt so hörst, ist das für dich auch etwas, wo du sagst, das ist vermutlich, geht's in die Richtung? Wenn du dich vor allem auch im Studium mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigst, auch wenn das noch in den Grundzügen ist?
Ich denke, es geht durchaus in die Richtung. Also die Gesellschaft ist im Wandel, die Technik ist im Wandel. Es werden jährlich immer mehr Dinge möglich. Die Frage ist natürlich immer, wie nachhaltig ist das und wie gut ist das letztendlich auch für uns Menschen? Genau, ist es nicht auch irgendwie schade, wenn auf einmal alles mit einem 3D-Drucker hergestellt werden kann und diese ganzen, ich sag mal, traditionellen Produktionsverfahren, ich sag mal, verloren gehen? Irgendwie, das ist ja auch kulturelles Gut, so. Und ich denke, das wird auf jeden Fall kommen, dass so kulturelles Gut eben verschwindet. Das kann ganz verschieden sein. Es fängt ja schon an bei verschiedenen Dialekten, die im Schwinden sind. Und weil einfach irgendwann mal jemand gesagt hat, das tut den Kindern nicht gut, wenn man irgendwie im Dialekt mit denen redet und dann ist man im Hochdeutsch. Aber das ist eben was verloren geht. Und das sind kulturelle Güter, würde ich sagen. Und also ich finde es schade, wenn sowas verloren geht. Ja.
Also auch das ist eine kulturelle, also eine nachhaltige Aufgabe eigentlich, kulturelle Güter zu bewahren und ja, als Wert, auch als Sinn zu erhalten. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also auch so ein bisschen dazu zu sensibilisieren, was macht das denn mit unserer Gesellschaft, wenn auf einmal alles möglich ist mit einem 3D-Drucker und vielleicht hat irgendwann jeder Mensch einen 3D-Drucker zu Hause stehen und druckt sich damit dann schnell mal was auch immer er braucht.
Ich möchte nochmal auf einen Begriff zurückkommen, auf den Begriff Umwelt. Nachhaltigkeit, Ecodesign hat ja immer mit dem Begriff Ökologie und Nachhaltigkeit und in dem Fall dann Umwelt zu tun. Der Begriff Umwelt, wenn man ihn jetzt rein verbal und sprachlich mal so ein bisschen auseinander nimmt, hat ja auch was Distanzierendes. Also es umgibt mich, es ist um mich herum, aber es hat mit mir eigentlich nicht viel zu tun. Wie siehst du das?
Genau, also Umwelt ist wirklich so ein bisschen, man steckt in der Blase und alles, was um der Blase drum ist, das ist dann die Umwelt. Und das können andere Menschen, das kann die tatsächliche Umwelt sein, also die Ökologie, die Natur. Genau, ganz prägend finde ich da den Begriff der Mitwelt, den ich auch durchs Studium kennengelernt habe, den ich viel schöner und viel passender finde. Denn wir leben ja in Interaktion mit unserer Umwelt und kein einziger Mensch lebt ganz isoliert und ohne Einfluss der Natur von anderen Menschen. Und es ist immer so eine Kommunikation zwischen einem selbst, einem Individuum und seiner Umwelt. Und deswegen finde ich Mitwelt einen viel passenderen Begriff. Es geht auch um ein Miteinander. Die Natur könnte ohne uns auf jeden Fall leben, aber wir könnten niemals ohne die Natur leben, ohne die Ökologie, ohne dieses System Natur.
Genau, das ist lebensnotwendig. Also insofern auch ein Überlebensdesign, wie es Friedrich von Borries in seinem Weltentwerfen beschrieben hat. Er hat gesagt, ich habe die Möglichkeit oder die Gesellschaft hat die Möglichkeit, ein Design zu finden für sich. Und das eine ist ein Sicherheitsdesign und sich quasi auch zu schützen, abzusichern, sich aber auch dadurch zu begrenzen, einzuengen. Weil jede Sicherheit hat auch dann wiederum die Begrenzung. Zum Beispiel eine Mauer, das ist eine ganz simple Begrenzung. Und die Alternative besteht eigentlich darin, ein Überlebensdesign zu etablieren, in dem es möglich ist, dass ich zum Beispiel Krisen überleben kann, dass ich Katastrophen überleben kann, aber dass ich halt auch also etwas wie die Klimakrise bewältigen könnte. Also vielleicht ist das ein schöner Gedanke in der Designtheorie zumindest, hier von Friedrich Borries beschrieben, dass er sagt, wir brauchen eigentlich ein Überlebensdesign.
Ja, auf jeden Fall. Wir alle, also jeder Mensch ist ein Gestalter oder ein Entwerfer. Wir alle gestalten schon mal unseren Alltag und geben damit natürlich einen gewissen Input in unsere Umwelt, in unsere Mitwelt. Genau, und wir brauchen Weltentwerfer und auch ein Überlebensdesign, genau.
Ja, abschließend möchte ich dich gerne nochmal fragen, wie sieht's aus? Hast du Tipps? Hast du Tipps für andere Kreative, wenn die sagen, ich würde gern nachhaltiger arbeiten? Wie geht denn das?
Naja, richtig ist, was Sinn ergibt, wenn man sich das immer mal wieder ins Gedächtnis ruft und naja, auch ein bisschen überlegt, was vermittle ich eigentlich durch mein Design oder meine Gestaltung? Das kann nie schaden und naja, von Deko würde ich immer abraten, aber das sage ich wahrscheinlich noch mehr zu mir selbst.
Prima. Ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Luisa Wachsmuth, für deinen Besuch hier beim Designerklärer. Wir haben heute versucht, ein kleines Stückchen Design zu erklären. In weiteren Folgen werden wir andere Themen beleuchten, aber ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird uns so schnell nicht loslassen. Und auch wir werden uns mit dem Thema noch weiter beschäftigen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.